Der Titel dieser Predigt ist jetzt Ich schämte mich. Unser Predigttext steht heute im Buch Esra. Und deshalb zu Beginn kurz ein geschichtlicher Überblick aus der Zeit des babylonischen Exils. Nachdem der König Kyros im Jahr 538 vor Christus die Rückkehr der Juden und den Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem per Erlass angeordnet hat, damals war bis zum König Darius noch Daniel als Prophet und Staatsmann im Amt, da zog der jüdische Fürst Serubabel mit etlichen Juden heim ins gelobte Land. 22 Jahre später wurde der neue Tempel in Jerusalem von ihnen eingeweiht. Und zu der Zeit lebte und wirkte immer noch der Prophet Daniel in Babylon, aber auch Haggai und Zacharia verkündigten nun schon Gottes Wort. Im Reich der Perser und Meder regierten nach Kyros noch 5 weitere Könige und es vergingen in Summe 93 Jahre. Dann wurde Nehemia von Artasasta mit dem Wiederaufbau Jerusalems betraut, und zwar im 20. Jahr seiner Regierung. Und zu jener Zeit war Malachi tätig als Prophet des Allerhöchsten. Aber 15 Jahre davor schon, und das wird unser Text, wird Esra, der Priester und Schriftgelehrte, mit einem Brief und einer hohen Geldsumme sowie Gold und Silber beauftragt, den Tempel in Jerusalem auszustatten. Und dort zieht er hin, zusammen mit allen, die willig waren, mit ihm heimzukehren, auf den ausdrücklichen Befehl des Königs hin. Esra und alle, die mit ihm gezogen waren, kamen dann am ersten Tag des 5. Monats im 7. Regierungsjahr des genannten Perserkönigs in Jerusalem an. Da haben wir also hier eine ganz genaue Auflistung und ganz exakte Daten vor uns. Gottes Wort legt uns hier punktgenaue Zeitangaben vor, was bei Jesu Geburt und beim Beginn seines messianischen Wirkens so ja nicht geschehen ist. Respektieren wir daher immer, wie und wo Gottes Wort uns informiert und wo nicht. Nachdem Esra also aufgebrochen war, standen er und seine Begleiter nach 9 Tagesreisen an dem Fluss, der nach Ahava fließt, so berichtet die Bibel im 8. Kapitel seines Buches. Und dort lässt uns Gottes Wort nach all den exakten historischen und geografischen Angaben einen anderen Blick tun, nämlich in das Herz dieses Gottesmannes. Esra stoppt dort. Er steht still. Er hebt die Augen auf und mit ihm die Mitreisenden. Wir, die wir das jetzt vernehmen in unserer hochtechnisch orientierten Zeit, wir, die wir gelernt haben, umzugehen mit elektronischer Datenverarbeitung, mit Autos, mit Navigationsgeräten, mit Mobiltelefon und Computer und vielen anderen technischen Hilfsmitteln, gerade wir sollten bei diesen Versen Einkehr halten und uns wieder einmal besinnen in unserer hektischen Zeit, wes Geistes Kinder wir sind und wie wir uns deshalb zu orientieren gedenken auf unserem weiteren Lebensweg. Denn dazu ist dieser Halt eines Gottesmannes besonders gut geeignet. Und Esra stellt dort fürs Erste fest, dass ihnen etwas ganz Wesentliches fehlt. Es steht in Esra 8,15. Und ich versammelte sie an dem Fluss, der nach Ahava fließt, und wir lagerten dort 3 Tage lang. Und ich schaute mich um unter dem Volk und den Priestern, aber ich fand keinen von den Söhnen Levis dort. Deshalb versammelt er jetzt die Obersten, die auch wieder allesamt namentlich genannt werden, ganz genau, und dazu noch 2 verständige Männer, wie es heißt, mit Namen Jojarib und Elnathan. Und die sendet er aus, um die fehlenden Diener zu gewinnen für das Haus Gottes in Jerusalem von den Leviten in der Ortschaft Kassivia. Das gelingt auch mit Gottes Ratschluss und Hilfe, und in Summe stoßen insgesamt 258 levitische Männer zum Tross. Und Esra macht hier eine bemerkenswerte Aussage über die dazu ausgesandten Männer. Die brachten uns, dank der guten Hand unseres Gottes über uns, einen verständigen Mann von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, nämlich Serebia, samt seinen Söhnen und seinen Brüdern. 18 Mann. Und so geht der Text weiter. Man sieht, wie umsichtig und mit welch einer vorsichtigen Ausdrucksweise und mit welcher Gottesfurcht Esra seine Worte wählt im Dienst vor Gott und den Menschen. Das Wesentliche ist ihm der Dank an die gute Hand Gottes über ihnen. Es ist aber auch ihm nicht klar, wie es weitergeht und wo es weitergeht, denn dass ihn ein heidnischer König zu dieser Mission beauftragt, das heißt für ihn noch lange nicht zu wissen, dass und wie dieser Auftrag von Gott her gelingt. Obwohl Esra die Sache ohnehin nur aus Gottes Hand nimmt, aber er bleibt vorsichtig. Von unserem Herrn Jesus heißt es ja in der Schrift, er wird umsichtig handeln. Das ist der Wesenszug des Gottesfürchtigen. Und hier tritt er deutlich zutage. In Sprüche 2 steht, wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird und die Erkenntnis deiner Seele gefällt, dann wird Besonnenheit dich beschirmen. Einsicht wird dich behüten, um dich zu erretten von dem Weg des Bösen, vor dem Menschen, der Verkehrte spricht, von denen, welche die geraden Pfade verlassen, um auf den Wegen der Finsternis zu wandeln. Der Name der Weisheit ist uns ja bekannt, es ist Christus, der unsere Weisheit ist. Und für uns geht es darum, ihn zu erkennen. Dann haben wir sein Licht auf unserem Weg. Nachdem Esra nun die Männer für den Dienst am Haus Gottes so umsichtig hinzugewonnen hat, durch die gute Hand Gottes, wie er schreibt, und es sei noch einmal betont, wie feinfühlig gegenüber Gott all sein Vorgehen ist, wie vorsichtig im geistlichen Sinn, da lässt er nun ein Fasten ausrufen. Etwas, das unsere gesamte weltliche Christenheit vor lauter Hetze und Druck und Zeitnot wohl schier vergessen und verloren hat. Esra lässt die gesamte Schar dort 3 Tage lagern. Aus heutiger Sicht wären das aber wohl 3 Tage vergeudete Logistik, 3 Tage verschwendete Zeit und wer weiß, wie sich die Wetterlage entwickelt, nicht wahr? Eine wegweisende Wolken- und Feuersäule begleitet sie ja nicht, wie einst das Volk in der Wüstenwanderung. Ihre Reisegruppe besteht immerhin aus mehr als 1700 männlichen Personen plus ihren Familienangehörigen, die alle täglich zu essen und zu trinken brauchen, nebst aller anderen menschlichen Bedürfnisse. Und da ist ja auch die Frage der Sicherheit. Sie führen Gold und Silber mit für den Tempel, nebst einer großen Summe Geld für die zu kaufenden Stiere, Widder und Lämmer und alle Speisopfer. Begonnen hatte Esra das Unternehmen, zu dem er vom König Artasaster beauftragt und ausgerüstet worden war, deshalb mit folgenden Worten. Gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dies dem König ins Herz gegeben hat, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu verherrlichen. Und der mir Gnade zugewandt hat vor dem König und seinen Räten und vor allen gewaltigen Fürsten des Königs. Und so fasste ich Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war und versammelte die Häupter von Israel, damit sie mit mir hinaufzögen. Schau, jede Silbe ist hier dem Lob Gottes unterstellt. David legt in seinem güldenen Kleinod im Psalm 60 dieselbe Einstellung an den Tag. Er sagt, mit Gott wollen wir Taten tun. Aber auch Esras Wort, und so fasste ich Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war, die sollten wir uns merken für die Tage, die noch vor uns liegen. Denn uns entfällt doch oft der Mut, vor allem wenn wir in Eigenregie beginnen, auch wenn wir uns sagen, dass wir ja mit Gottes Hilfe beginnen werden. Wir liegen trotzdem oft schon nach wenigen Metern, Stunden oder Tagen mutlos neben der Strecke, die wir bewältigen wollten, oder? Es ist ja nichts selbstverständlich für einen Christen, auch nicht vor die Glaubensgeschwister hinzutreten und eine Predigt zu halten, nicht nur, weil man sich nicht als Lehrer aufwerfen soll, sondern schon deswegen, weil man als Diener mannigfaltig daneben liegen kann, im Dienen wohlgemerkt. Die 7 Augen des Lammes Gottes sehen uns seit jeher zu dabei. Ich selber habe immer Bedenken, auch wenn es ein sehr schöner Dienst ist, mit Glaubensgeschwistern zusammen zu dienen und gemeinsam unser Alles auf unseren Herrn Jesus hin zu konzentrieren. Aber Ist auch in allem die gute Hand unseres Gottes über uns, so wie wir vorgehen? Es gelingt ja euch nicht, selbstverständlich hierher zu kommen. Wer sagt denn, dass die Hand des guten Gottes mit uns ist, bei all dem, was wir tun und denken und reden und beten? Und schau, da stoppt Esra. Er bleibt stehen. Nach 9 Tagesreisen Richtung Jerusalem, Richtung Zion, der Schönheit Vollendung, verordnet er 3 Tage Besinnung. Er befiehlt ein demütiges Fasten vor Gott. Für diesen Mann ist kein Weitergehen selbstverständlich auf gut Glück im Gottvertrauen. Ihr wisst, wie das gemeint ist. Wir alle befinden uns ja oft in einer ähnlichen Situation, an einem Scheideweg mit mehreren Möglichkeiten, tagtäglich, mehrere Male. Und schon der Name Esra sagt hier viel aus. Er bedeutet Hilfe. Ja, möchten wir Gottes Kinder nicht alle diesen Namen auf unserem Kleid führen vor Gott? Und darüber möge der Name Jesus geschrieben sein, in großen Lettern. Als Hilfsbedürftige unter seinem Panier könnten wir doch allezeit Mut fassen, nicht wahr? So sollen wir vor dem Herrn erscheinen, so, dass er an unseren Herzen das Wort Hilfe lesen kann mit Ausrufezeichen. Und deswegen hat er ja seinen Sohn gesandt. Deswegen hat er ihn als den immer da fürbittenden Hohepriester für uns eingesetzt. Wird er sich nicht erbarmen über den Elenden, den Armen, den Hilfsbedürftigen? Genau das hat er ja verheißen im Psalm 72 und an vielen anderen Stellen. Wir leben hier in unserer Gemeinschaft ja auch immer mit Hilfsbedürftigen zusammen. Und ich möchte Gott hier meinen Dank aussprechen, dass er uns so zusammengestellt hat und dass er uns dem Ziel entgegenführt in all unserer Hilflosigkeit. Ja, gerade die schwersten Momente preisen wir doch besonders. All jene Stunden, wo wir nicht mehr weiter wussten und zu Jesu Füßen liegen blieben, denn dort liegen wir genau richtig. Die ganze dafür bestimmte Zeit lang. Keine Zeit war besser als jene, wo wir kein Licht mehr gesehen hatten auf unserem Weg und wo wir auf den Herrn warten und hoffen mussten, wie geschrieben steht in Jesaja 50, wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer gehorcht der Stimme seines Knechtes? Wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott. Und nicht wenige sind unter uns, die das Wort des Paulus aus eigener Erfahrung kennen, im 2. Korintherbrief, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Dazu möchte ich jetzt einen Auszug zitieren aus einem zu Herzen gehenden Schreiben, das mich vor einigen Tagen erreicht hat. Es heißt darin, es wird eng, eng und immer enger wird eine Sache, aber immer nur da, wo etwas ausgeboren werden soll, dann, wenn ein Durchbruch naht. Und dazu noch die Wehen, nicht wahr? So dass man meint, ein weiteres Ertragen wäre kaum noch möglich. Es schwinden die Sinne, die Kräfte sind ja schon längst geschwunden unter weiser Zulassung. Man meint, bald verlässt einen auch noch der Verstand. So bereitet sich der Herr seine Lieblinge. So presst er sie in seine Ewigkeit. Er, vor dem nur mehr das Echte und Bewährte gilt. So nur geht's von einer Herrlichkeit in die nächste. Weil man nicht mehr wagt, den Blick je vom Lamm zu wenden. Bis die Waage Gottes, auf der gewogen, am Ende nur das Vollmaß ausschlägt, einzig den Sohn. Und die Sehnsucht nach dem Vaterhaus kann kaum noch größer sein, nicht wahr? Wissen wir noch, wie herzinnig und mit flehenden Herzen wir beteten? O Herr, mache mich zu nichts. Wir baten, weil wir längst erkannten, einen anderen Weg zu gehen als den des Sterbens, der sich ausschüttenden Liebe, um in ihm alles zu gewinnen, einen anderen als diesen also zu gehen. Das ist uns längst unmöglich gemacht, diesen Weg, der uns von Ewigkeit her vorgezeichnet ist. Nun aber geht es in jeder nur erdenklichen Weise und auf jeder Ebene ins Nichts hinein, nicht wahr? Und dies nicht nur zu beten, nicht nur aufrichtig zu wünschen, sondern es wahrhaftig zu erfahren, ist besser mit Worten nicht zu beschreiben, sondern nur mit einem stillen, willigen Seufzen. Sei's drum, lieber Bruder, liebe Schwester, wir wissen, dass es die größte Kraftentfaltung des Universums war, als unser Heiland dort am Kreuz nichts als Schwachheit, Elend, Hässlichkeit ausstrahlte und entblößt war er. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Er zieht das Haupt denn seine Glieder mit sich nicht dieselbe Bahn? Zieht es nicht zwar schon hinein ins Elend, doch auch hinaus, hinein in den Tod und doch nur ins Leben, in die Bettelarmut, um uns mit Reichtum unvergänglicher Güter zu überschütten? Wir kennen ja den Preis für die Krone und haben fröhlich eingeschlagen in die gute, durchgrabene Hand. Soweit der Auszug aus den Worten einer zutiefst mitbetroffenen Person in Christus, die in allem Elend erst recht die gute Hand Gottes über sich weiß. Ich denke, wir verstehen, warum Esra innehält und mit ihm die ihm anvertrauten. Blinder Blindenführer zu sein, ist ja beileibe kein Kavaliersdelikt. Wer von uns die Menschen nicht zu Jesus direkt führt, sondern auf Umwege, Abwege oder übers Ziel hinaus, wird zur Verantwortung gezogen werden, noch auf dem Weg hier. Küsst den Sohn, heißt es im Psalm 2, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Das Ziel war Esra wohl bekannt, obwohl er in der babylonischen Gefangenschaft und nicht in Judäa geboren war. Ja, er kennt das Ziel, so wie wir das himmlische Jerusalem. Aber die Gefahren auf dem Weg, die kennt er nicht. Und die Wegstrecke kennt er noch nicht, so wie wir, nicht wahr? Esra muss von sich aus ja hoffen, dass auf sie keine Wegelagerer warten wegen dem Gold. Er muss hoffen, dass keine Krankheiten auftreten im Volk und kein Murren wie damals in der Wüstenwanderung, 40 Jahre lang. Dann könnt ihr auch mit dem Gedanken losziehen, wird schon gut gehen, der Herr ist ja nahe. Aber so blauäugig und schwärmerisch darf unsere Pilgerreise nicht angegangen werden. Als Schriftverständiger kennt er ja das Wort Hesekiels aus der frühen Gefangenschaft, das Wort über unsere selbstgewählten Wege, das uns Gott sagt, mein Auge soll dich nicht verschonen und ich will mich nicht über dich erbarmen, sondern ich will deine Wege über dich bringen und deine Gräuel werden in deiner Mitte sein und so sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Wir haben ja heute in der Christenheit längst wieder den Stand erreicht, vor dem Gott durch Mose nachdrücklich warnt, wenn er sagt, ihr dürft nicht so handeln, wie wir es heute hier tun, dass jeder nur das tut, was recht ist in seinen Augen. Mose hat, als er das Volk aus Ägypten führte, deswegen Gott gebeten, wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen. Und der König David stand ihm keinesfalls nach als Führer des Volkes. Er drückte es so aus, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Und wir, kennen wir den Weg? Ja, freilich, wir kennen den Namen des Weges, den Namen des einzigen Wegs zum Vater. Auch wir kommen ja aus der Gefangenschaft, gefangen von den Stricken unserer Sünde. Wir kennen das Ziel und wir kennen den Weg vom Namen her, aber die Länge der Strecke und die Tücken auf dem Weg kennt nur unser Meister, der Geber unserer Reisezeit. Hand aufs Herz, wie oft haben wir bis heute an den neuralgischen Punkten ehrfurchtsvoll angehalten und zu ihm aufgeschaut, bis wir Licht hatten zum Weitergehen in ihm? Sind wir nicht manchmal vorgeprescht, Jesus vorangeeilt, dem wir nachfolgen sollen? Kein Wunder dann der Schläge, kein Wunder unserer Enttäuschung. Nach all den Jahren würde ich heute öfter stillstehen, würde hinknien und warten. Und wie oft ist mir dabei klar gezeigt worden, dass Gottes Wegweisung immer spätestens rechtzeitig kommt. Wir sehen, Esra geht nicht leichtsinnig vor. Schließlich kommt der Mann ja nicht aus der Wohlfühlreligion, sondern aus der langen Schule der Wegführung Gottes ins Exil. Im Wort Gottes wird auch recht deutlich der Unterschied hervorgehoben zwischen einem Weltbeherrscher und König wie Nebukadnezar und einem Priester wie Esra. Da steht in Hesekiel 21, denn der König von Babel steht an der Weggabelung am Anfang der beiden Wege, um das Wahrsageorakel zu befragen. Er lost mit dem Pfeil, befragt die Teraphim und beschaut die Leber. So aber hat dieser Despot damals die Welt erobert. So okkult geht ein Mensch vor, dem Gott 127 Länder unterworfen hat, wie die Bibel sagt. Und wir? Wo stehen wir bezüglich der Einflüsterungen von unten? Stehen wir vor Gott? Wie viele Stunden quälen wir uns ab mit Gedanken und Überlegungen, weil wir den richtigen Weg nicht wissen, den nächsten Schritt? Der Himmel scheint uns die ganze Zeit wie verschlossen. Und sie läuft, die Zeit. Esra liegt mit dem Volk hier nun schon 3 Tage vor dem Allerhöchsten. Er wartet auf Gottes Ratschluss, der bei alledem stets sein Auge auf uns richtet. Und doch kommen im Glaubensleben mitunter ganz unerwartete Situationen daher. Von König Hiskia lesen wir, da verließ ihn Gott, um ihn auf die Probe zu stellen, damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Wir wissen aus der Schrift und aus unserer Erfahrung von Wegen, die wir nicht gehen dürfen, Wege, auf denen Versuchungen und Fallstricke und Fanggruben lauern. Hiskia, der Mann, der vorher auf Gott vertraut hatte wie kein anderer, der ging tatsächlich fehl. Esra nun geht aber einen entscheidenden Schritt weiter am Ort der Versammlung. Er lässt ein demütiges Fasten ausrufen. Und wollen wir den rechten Weg erfahren, dann gilt es, stille zu stehen, uns zu beugen und ein inneres Fasten auszurufen, und zwar so heilig ernst, dass es unser ganzes Wesen ergreift. Unser Herz muss in tiefem Verstummen seine sündige Art von sich ausrichten, in gottgewirktem Schweigen. Wohin zeigt denn unsere geistliche Kompassnadel generell? Hinaus aus dem Leben im Eigenwillen und hinein in das Leben aus Gottes Gnade unter der Zucht des Heiligen Geistes. Und dazu dienen ja die vielen unergründlichen Weggabelungen, an die Gott uns heranführt. Denn da stockt das selbstsichere Eigenleben und der Eigenwille. Hier stehen wir an, in beruflichen Fragen, in technischen Fragen, in persönlichen Fragen, in familiären Fragen und vor allem in geistlichen Fragen. Alle wollen ja das himmlische Ziel erreichen, aber sich beugen ist dabei vielen ganz zuwider. Den rechten Weg wissen, das wollen alle, aber vor dem Mitgestorbensein, das zu diesem Weg führt, da bäumt sich alles in ihnen auf. Und darum können sie nicht stillstehen, sich nicht beugen vor Gottes Angesicht. Sie möchten sofort los, ja anstandslos vorüberziehen am prüfenden Auge Jesu, vorüber, ohne erst stillzuhalten. Mit viel Getue und Getöne machen sie sich auf aus dem Haufen dieser Welt hinein in die Schar der Jünger Jesus, so wie sie sind. Zu einer gründlichen Beugung kommt es aber nie in ihrem Leben, geschweige denn, dass sie sehen oder einsehen, wie sie an sich selber zu Schanden werden. Sich ganz in Gottes Hand zu geben, das fiel ihnen nicht ein. Und Gottes Wort spricht von einer Neuschöpfung in Christus, aber viele ziehen das alte religiöse Flickwerk vor, das seit jeher auf dem christlichen Jahrmarkt der Eitelkeiten angeboten wird. Sie wissen, wer der Hersteller ist, und kaufen doch. Ein Leben in Täuschung und Selbstbetrug ist das, nicht wahr? Jesus hat im Gleichnis vom klugen Mann ein anderes Wort geprägt. Das lautet, er grub tief. Wer aber die Axt nicht bei sich an dem Baum liegen lässt, wer dem Licht ausweicht, das in seine Finsternis leuchtet, in seine ganze Haltlosigkeit und in sein Verderben, dem lässt er es nicht gelingen. So halt endlich still, ruf ein Fasten aus in dir, beugen wir uns, sprechen wir mit David, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Und da wird es passieren, dass von ganz anderer Seite unser Beugen gefordert werden wird. Nach Gottes Lektion hier wirst du nicht mehr widersprechen, wenn Gott seine Meinung über dich zum Ausdruck bringt, durch deine Hausgenossen. Gottes Antwort und Medizin wird kommen, aber auf seinem Weg, seinem ewigen Weg. Und da ist Verlass drauf. An unseren Früchten werden wir erkannt, vorher wie auch nachher. Wer kennt denn schon die abgrundtiefe Verderbtheit seines eigenen sündigen Herzens? Und wer von uns ist gewillt, anzuhalten und Gott zu erlauben, sein Licht darauf zu werfen? Und zwar so, dass es uns, lieber Christ, liebe Christin, endlich einmal die Rede verschlägt und uns nur mehr der Schrei nach Gnade übrig bleibt. Dann werden wir etwas Neues entdecken, das tiefer ist als deine und meine Verderbnis, nämlich Gottes Barmherzigkeit und Gottes Gnade, die uns mit Liebe umfangen wird in unserem Niedersinken. Das ist ein Fasten, wie Gott es gefällt. Lass los, alle, die du bedrückst mit deiner unguten Art. Lass es zu, dass Gott alles in dir und von dir aufdeckt. Und dazu ist das Anhalten vor ihm gut, bevor es weitergeht auf dem Weg. Es wird immer wieder so weit kommen, dass wir den rechten Weg zu suchen haben. Auch Esra muss ja nicht nur den Weg als solchen finden. Das wäre nicht Gottes Plan. Nein, Esra muss seinen Weg finden. Und diese Aufgabe, die tritt an uns alle heran, an jeden Einzelnen. Wir können uns nicht nur nach den Brüdern richten in allen Dingen. Denn so, wie wir individuell geführt werden, aufs gleiche Ziel zu, vom gleichen Führer, so lauern auf jeden von uns doch besondere Feinde, individuell verschiedene Drangsale. Die Führung unserer Lebensreise, die liegt weiter nur in Gottes Hand. Wir aber müssen uns in jeder neuen Situation im Aufblick auf ihn und in der Schrift neu orientieren. Wer würde denn von sich aus die haarscharfe, die oft hauchdünne Weiche bemerken, die ihn vom rechten Gleis wegleitet auf das nächste, dann auf das übernächste, bis er schließlich entgleist ist oder dem Prellbock nicht mehr ausweichen kann? Deshalb bleibe immer rechtzeitig stehen, werde stille, blicke auf und rufe ein Fasten aus und reduziere dabei alles, was dich hindert, die Wegweisung aus Gottes guter Hand über uns zu befolgen. Jesus sagt über den Ballast, den wir dabei versuchen mitzuschleppen, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Ja, wir würden ja damit schon am Beginn unserer Reise nicht durch die enge Pforte kommen. Man sollte ja überhaupt meinen, wenn man an einer Wegkreuzung steht, da wird man automatisch still, wird stehen bleiben, wenn man den Weg nicht weiß, nicht wahr? Aber irgendetwas in uns, Hochmut, Eigenklugheit oder Menschenfurcht, irgendetwas hindert uns daran und dann kommt diese innere Unruhe, die sich unser bemächtigt, weil Gott sie sendet auf unsere selbstgewählten Wege. Und was tun wir dann? Wir bekämpfen diese Unruhe. Aber warum? Weil unser Wille längst auf ein begehrtes Zwischenziel gerichtet ist, nicht wahr? Was haben wir Gläubige uns da schon geschadet, weil wir nicht rechtzeitig stillgestanden sind und Gottes Weisung abgewartet haben? Als einst ein Mann namens Shamgar als Richter Israels fungierte, lesen wir in Gottes Wort, zu den Zeiten Shamgars, des Sohnes Anats, zu den Zeiten Jaels, waren die Wege verödet und die Wanderer gingen auf Schleichwegen. Und was lesen wir als abschließendes Urteil Gottes im Buch der Richter? Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das war dort sein letztes Wort. Wir tun also an jeder Kreuzung gut daran, wie David zu sagen, ich hebe meine Augen auf. Denn mit fortschreitendem Alter und mit gesteigerter Erfahrung stehen wir immer öfter an Scheidewegen. Und wer da nicht endlich geübt ist im Aufblicken und Warten, der wird es sehr schwer haben in seiner letzten Stunde. Wir leben ja hier in einer Welt, die vollgestopft ist mit Verführung, mit Esoterik und Okkultismus. Sprich, mit tausend Methoden, uns vorübergehend Erleichterung zu schaffen. Und es ist beklemmend, zusehen zu müssen, wie die ganz Treuen am meisten leiden auf dem schmalen Weg, wie sie und schier nur sie in den Feuerofen kommen. Tausend Verlockungen von allen Seiten und schon ein Wort genügt, eine kleine Anleihe beim Teufel und er verspricht sofort Erleichterung. Nur, der Geist von unten verspricht wohl viel, hält aber wenig und nimmt schließlich alles. Nein, wir müssen die Augen zum Herrn erheben und unser Herz muss ihnen folgen. Wir müssen die rechte Himmelsrichtung erkunden und prüfen, ob wir nicht schon abgewichen sind durch unser Verhalten in jüngster Zeit. Stimmt denn die Grundrichtung unseres Lebens mit Gottes Licht überein? Haben wir seinen unbestechlichen Wegweiser, das gute Wort Gottes, auch in der letzten Zeit immer zu unserer Richtschnur gemacht? Das sind ja alles schöne Worte. Die Wirklichkeit aber, die spielt sich von Anfang an in vielen kleinen Details ab und die Brocken, die werden mit der Zeit größer und schwerer. So, wie Gott sie kennt, kennen wir alle unsere Sünde nicht. Aber die Sünde ist es ja, die uns konsequent in die Irre leitet. Erst wenn sein Wort und die Zeit alle unsere Entschuldigungen zerstört hat, wenn alle Hüllen weggefallen sind von unserem Tun und Sein und unseren Zielen, erst dann sehen wir, wie weit wir bereits vom ursprünglichen Weg hinter dem Lamme her abgewichen sind und was für große Entfremdung bereits eingetreten ist. Wohl dem, der sich hier schnellstens der Wahrheit beugt, der wird auch den Weg bald wieder sehen. Der wird die Winke des Heiligen Geistes aufs Neue verstehen und nicht mehr falsch deuten. Der wird auch nicht mehr so unempfindlich sein gegen die Schläge von Gottes Liebe. Ja, Zaum und Gebiss muss man euch anlegen, sagt Gottes Wort, zu unserer oft so grummen Spur. Mit ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. So steht es im Psalm 32. Wir müssen uns die Zeit nehmen, Gott reden zu lassen, wenn wir am Scheideweg stehen. Wir müssen uns dabei wegkehren von unseren geliebten Annehmlichkeiten und Hobbys und aller Zerstreuung und Unterhaltung und was sonst noch in unseren Herzen herumspukt auf dem Weg. Gott will mit uns über unsere besonderen Sünden sprechen, über die kranken Stellen unseres inneren Wesens. Ja, Gott erzieht euch, heißt es, wenn ihr dulden, wenn ihr warten müsst. Ja, was für eine Wahrheit. Wir müssen Gott unsere Triebkräfte aufdecken lassen, auch die Verblendung der Augen, die uns immer wieder auf den Irrweg führt, sei es wegen Geld oder wegen Unzucht oder die Ehrsucht. Diese drei sind ja meistens beteiligt an der Wurzel des Übels in uns. Und sind wir dann hoffentlich erschrocken über uns selbst, dann heißt es ab jetzt, ein kräftiges Misstrauen in unser Herz zu senken, nämlich gegen uns selbst. War uns doch kaum ein Weg zu dumm. Wir haben ihn ja doch betreten, nicht wahr? Kein Fehler ist uns zu groß, dass wir nicht Gefahr laufen, ihn wiederzumachen. Keine Sünde ist uns zu gemein, zu schlecht, als dass wir sie nicht wieder tun. Der ärgste Feind auf deinem Pilgerweg in die ewige Heimat ist nicht die Welt, auch nicht die Religion, nicht der Luxus, sondern dein eigenes Herz. Das hält dich ab vom rechten Weg und führt dich auf Nebenwege, die dann ganz woanders enden. Ein bekannter Pilger hat einmal gesagt, niemand wird doch so dumm sein, sich in einer Reisekutsche eine komfortable Wohnung einzurichten, nicht wahr? Ja, wir sind schnell am Ziel, denn die Zeit der Reise ist kurz und will recht genutzt sein für Gott. Im 119. Psalm finden wir viele Wegweisungen für uns, zum Beispiel, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, und auch ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Haben wir uns aber verirrt und ist alle unsere Kraft endlich zerbrochen, dann lehnen wir uns wieder an unseren Freund, nicht wahr? Denn erst wenn wir dahinter kommen, dass unser Licht vor Gott nur Finsternis ist, dann erst suchen wir sein Licht und halten uns fest daran. Denn bei dir steht, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht schauen wir das Licht. In uns selber ist kein Licht für den Weg, nur der Pfad des gerechten Gottessohnes vor uns her ist wie der Glanz des Morgenlichtes, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Die Prämisse unserer Nachfolge lautet daher, wir wollen Jesus gerne sehen. Um unser Thema »Ich schämte mich« endlich direkt aufzugreifen, müssen wir aber noch einen wesentlichen Aspekt betrachten. Es geht um das rechte Schämen und es kann nicht sein, dass wir das nicht kennen. Der Apostel Paulus schreibt an die Römer zu Beginn seines Briefes, »Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt.« Und so wie wir hier sitzen, schämen wir uns ja auch nicht des Namens Jesu und der Gemeinschaft der Gläubigen. Dafür schämen wir uns vielmehr unserer Vergangenheit in der Sünde und unseres Ungehorsams und unsere früheren Überlegungen und Pläne, die sind uns kein Ruhmesblatt mehr, oder? Da hat sich vieles doch gewaltig geändert. Und damit zurück zu Esra und zu seinen Worten, und ich ließ dort an dem Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigen vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Nur, wenn Menschen beisammen sind, dann werden automatisch Pläne gewälzt, da werden Überlegungen angestellt, Ratschläge gegeben, Erfahrungen ausgetauscht und Vorschläge gemacht. Und einer davon, menschlich gesehen wohl nicht der dümmste, wird geheißen haben, bitten wir doch den Perserkönig um Geleit und berittene Soldaten um Schutz auf dem Weg. Aber da regt sich jetzt etwas in Esra, er sagt im nächsten Wort, denn ich schämte mich, vom König ein Heer und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten, denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Das ist es doch, was jeder Gottesfürchtige, jeder Gläubige kennt aus seinem Alltag. Wir hatten Christus bekannt. Wir hatten unser Vertrauen auf Gott laut mitgeteilt, dem Chef gegenüber, dem Arzt gegenüber und den Kollegen gegenüber. Aber nun ist dabei ein Problem aufgetaucht. Sei es eine Einbuße im Verdienst, sei es eine Krankheit, sei es eine Verleumdung. Und nun stehen wir in der Öffentlichkeit vor einer Situation, in der wir in der Praxis Farbe bekennen müssen. Wir könnten Menschen jetzt um Hilfe bitten, könnten redegewandt argumentieren, könnten uns erklären, könnten uns auf unsere menschliche Weisheit und Redegewandtheit verlassen. Schlimmer noch, auf den Jakob in uns. Wir wissen, was gemeint ist, aber es geht so nicht. Jeremia 17,5 steht plötzlich wie ein Hammer vor unserem Herzen. Etliche Psalmworte kommen leise in uns hoch. Worte, die wir so oft händeringend im Kämmerlein verwenden in unserer Gebetsnot, wo die Rede ist davon, dass Gott so gerne hilft und dass er für uns ist. Eine ganz alltägliche Situation im Glaubensleben, nicht wahr? Kommt immer wieder. Tausendfach treten sie über die Jahre unserer Pilgerschaft an uns heran. Und doch, es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Wie bekannt Esras Wort doch klingt. Ich schämte mich, vom König ein Heer und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten, denn wir hatten mit dem König geredet und hatten gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Ja, war das ein Eigentor von Esra? War das jetzt dumm, nicht den König zu bitten, denen doch offensichtlich so gewogen war? Ja, so auch bei uns. Wir haben uns hoffentlich auch oft so aus dem Fenster gelehnt im Glauben, haben geredet wie Esra und wie Daniels drei Freunde. Wie steht im Psalm 116, ich habe geglaubt, darum rede ich, ich wurde aber sehr gebeugt. Dieses Gotteswort beinhaltet beide Aspekte doch aufs Beste. Aber ist das Risiko überhaupt auf unserer Seite? Ist es nicht etwas Wunderbares, dass Gott mit diesem Schämen in uns hineingelegt hat, zusammen mit der neuen Natur in Christus? Wir können und wollen in der Welt bei vielen ja nicht mehr mit, und deshalb sind wir dem Spott der Welt ausgesetzt. Ja, von einem Heldentum ist dabei keine Rede, wenn wir im Aufblick auf Christus eine Verdiensteinbuße akzeptieren vom Chef und gewisse Heilmethoden ablehnen wie Akupunktur und Homöopathie, wenn wir beim Firmenseminar nicht die Qigong- und Yogastunde mitmachen, auch wenn es unserer Anstellung schaden wird, und wenn wir die Freizeiteskapaden der Kollegen für uns ausschlagen. Nein, Heldentum ist es keines, aber konsequent und es ist normal. Und wer wünscht sich nicht, in unserer Zeit als normal dazustehen, zumal vor Gott. Wir sind ja nicht besser wie die übrigen Menschen. Im Gegenteil, wir sind die größten Sünder, die Christi Rettungstod am ehesten brauchten. Sonst säßen wir nicht hier unter dem Wort Gottes. Wir haben es nötiger als alle. Aber jetzt in Christus schämen wir uns unseres einstigen Unglaubens. Wir wollen nicht wieder dort landen, wo wir einst in unserer Verlorenheit waren. Wir haben Christus gefunden, besser gesagt, er hat uns gefunden. Und wir haben den Schritt getan und haben uns auf ihn verlassen und tun es noch. Was anders sollten wir jetzt denken und tun und äußern? Und wir haben vor Gott und Menschen bekannt, er allein sei unsere ganze Zuversicht. Wir haben im Vertrauen auf ihn unseren Weg angetreten durch die Wüste hier hin zur himmlischen Heimatstadt. Und das ist das Bild, das Gott uns hier im Buch Esra unter anderem vor Augen führt. Und heute schämen wir uns doch schon, wenn bei einer Entscheidung oder bei einer Verlegenheit auch nur der Gedanke aufkommt, uns auf menschliche Mittel zu verlassen. Also Gottes eigene Können wird uns ja zur Verlegenheit in mancherlei Hinsicht. Wir können nicht mehr mit der Einstellung, hoppla, jetzt bin ich da, ans Werk gehen, sondern nur in stiller Zurückhaltung und Gebet als die Nichtigen unter dem großen Werkmeister. Und daher Esras Anhalten, sein Fasten und seine Demütigung vor Gott und sein Schämen. Esra kann den gut gemeinten Rat, den König anzureden, nicht annehmen, denn er schämt sich. Er schämt sich vor seinem Gott, sich eventuell so aus der Situation befreien zu wollen, durch menschliche Mittel und Gunst und Hilfe. Und wohin würden sie so kommen? Uns allen ist doch das Wort aus Römer 10,10 gut bekannt, nicht wahr? Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Deshalb bekennen wir ja mit dem Mund vor Gott, vor Engeln und vor der Welt. Wir bekennen Jesus, dass er unser Retter und Heiland ist, dass wir auf ihn trauen und uns auf ihn verlassen, dass wir in ihm Hoffnung und Zuversicht haben. Damit kommen wir aber genau in solch eine Situation hinein. Wir haben Jesus bekannt und unseren himmlischen Vater, dann aber sieht alles schnell so schrecklich anders aus, so gefährlich, so krank. Und wir wirken so verlassen, ärger als die Welt, die sich auf wer weiß was verlässt. Dazu kommt, dass wir im Laufe des Glaubenslebens, vor allem in den Anfangsjahren, noch recht schwärmerisch vorgehen dabei. Der Kampf ist uns ja noch neu und wir preschen Gott vor und beschreiten einen Weg beim Bekennen, den Gott nicht mitgeht. Und dieser Umstand, der ist wiederum gesund für das Glaubensleben. Das muss so sein, dass Gott nicht mitgeht. Denn dann kommen die Enttäuschungen, die Drangsale, die Bedrängnisse und die schiere Verzweiflung, weil wir doch nicht gesund wurden. Weil es doch nicht so kam, wie wir dachten und wie wir voreilig bekannt haben, weil wir über die Schrift hinausgegangen sind. Das Schwärmerische beim Bekennen Jesu, das Übertreiben aus eigenem Antrieb, das gewöhnt Gott uns ab. Durch langes Dulden und drunter bleiben müssen. Und dann schaut alles so anders aus. Er räumt mir alles ab. Ein heiliges Fasten ist das. ein Wegtun all dessen, was nicht zum Herrn gehört, in mir von Gott selber durchgeführt. Gott sei Dank. Das heißt nicht umsonst, ihr Ende sehet an, und Gott arbeitet immer an uns vom Ende her. Denn das eigenwillige Glaubensleben und eigenwillige Bekennen, das wird nicht mitkönnen in die Ewigkeit. Geht es uns nicht allen so? Ja, wenn wir dabei in offene Sünde gekommen wären, dann wäre uns die Entscheidung leichter gefallen. Da hätten wir gar keinen Gedanken an menschliche Hilfe verschwendet. Aber es gilt auch richtig und im Glauben zu agieren, wenn es ohne Befleckung des Gewissens abgehen würde, das Hilfe suchen beim Menschen. Denn was nicht aus dem Glauben geht, das ist allemal Sünde. Es geht jedes Mal um Unglauben und Misstrauen gegen Gott. Drei Worte dazu. Im 4. Mose steht, der Herr aber sprach zu Mose, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Und Jesaja 50, Vers 7, aber Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum muss ich mich nicht schämen. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein, denn ich wusste, dass ich nicht zu Schanden würde. Und Psalm 55, ich aber rufe zu Gott, und der Herr wird mir helfen. Ach, mag die Welt ihre Mittel haben und verwenden ihr Vitamin B für die Karriere und mag dabei eine Hand emsig die andere waschen, mag dabei gut fahren, wer gut schmiert, mag die Welt handeln in eigener Klugheit, ich kann auf diesem Weg nicht mehr mitgehen, denn ich schäme mich. Ich schäme mich vor dem unsichtbaren Freund meiner Seele, denn ob ich stehe, liege oder sitze, ist er um mich. Ich lebe und webe stets vor seinem stillen, ernsten Auge, das ich die ganze Zeit innerlich auf mich gerichtet sehe. Deshalb schämte sich Esra, vom weltlichen König Geleitschutz zu erbitten. David war es ja auch nicht möglich zu gehen in Sauls Rüstung. Fasse das alles, wer kann. Besonders Davids Werdegang zum König ist ja gekennzeichnet vom absoluten Gegenteil jeglicher menschlicher Bevorzugung und Korruption. Deshalb sind seine Worte so sehr erfüllt mit Hilferufen und Vertrauen zu Gott. Zwei Psalmverse mögen uns jetzt aus dieser Stunde hinaus begleiten. Denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. Bin ich auch elend und arm? Für mich sorgt der Herr. Du bist meine Hilfe und mein Retter. Mein Gott, säume nicht. Amen. Amen.